Nachdem wir bereits die pulsierenden Büromärkte Berlins und Münchens unter die Lupe genommen haben, widmen wir uns zwei weiteren deutschen Metropolen, Frankfurt und Düsseldorf. Um die Besonderheiten und Unterschiede zwischen diesen beiden Städten zu erforschen, haben wir zwei Experten eingeladen, die uns einen tiefen Einblick in die Bürowelten geben werden. Sven Jonas, Director und Teamleader Office Advisory in Düsseldorf und Walid Jelani, Director Office Advisory und Deputy Regional Director in Frankfurt. Beide Experten verraten uns, welche Nutzer die Märkte prägen, was hinter den Leerstandsquoten steckt und was wir in den nächsten Monaten von beiden Städten erwarten können. Also, lasst uns gemeinsam auf eine Reise durch die Büromärkte Frankfurts und Düsseldorfs gehen und die Unterschiede zwischen diesen beiden deutschen Finanzmetropolen entdecken.
Beyond Buildings – die Immobilienwelt im Wandel.
Also ihr beiden, schön, dass ihr euch Zeit nehmt, um über eure Büromärkte zu sprechen. Und als treue Podcast-Hörer wisst ihr ja, dass ich immer mit Fragen ankomme und von euch verlange, nicht lange drüber nachzudenken. Und die erste Frage wäre, TV oder Streaming?
Streaming.
Nur Streaming.
Würde ich auch so unterschreiben. Buch, E-Book oder gar Hörbuch?
Hörbuch.
Buch.
Und Fitnessstudio oder Joggen im Wald?
Fitnessstudio.
Würde ich auch sagen.
Ich hatte jetzt auch damit gerechnet, dass irgendjemand sagt, nee, lieber auf der Couch streamen. Aber umso schöner, dass ihr so sportlich aktiv seid. Wir wollen uns ja heute eure Büromärkte im Detail anschauen. Und wir starten ganz harmlos, unverfänglich. Sven, was ist denn der USP deiner Stadt?
Ich glaube, der Name verrät es schon. Düsseldorf ist halt nicht die größte Big Six-Stadt in Deutschland. Nichtsdestotrotz, wir sind Landeshauptstadt, ist, glaube ich, wichtig zu betonen. Ich halte auch insbesondere die geografische Lage für sehr wichtig. Wir sind mit Düsseldorf so ein bisschen das Scharnier zwischen Rheinland und Ruhrgebiet. Wir haben 10 Millionen Menschen im Ballungsraum, die potenziell als Arbeitnehmer interessant sind für Unternehmen. Und das merken wir auch in der Nachfrage nach unseren Büroimmobilien sehr. Und zu guter Letzt sind wir halt der Standort für 400 japanische Unternehmen und das Zuhause für schätzungsweise 10.000 Japaner und damit die größte Community außerhalb Japans und die größte in Europa. Insofern, ich glaube, das sind so die drei Dinge, die ich nennen würde, wenn man mich fragt, was ist besonders in Düsseldorf?
Was kann Frankfurt dagegen halten?
Einiges. Frankfurt ist natürlich bekannt, deutschlandweit, europaweit dafür, dass wir mehr oder weniger das Tor zu Europa sind, durch die geografische Lage, die wir haben. Frankfurt ist geprägt durch eine Skyline, die es in der Form deutschlandweit nicht nochmal gibt. Ja. Wir sind eine sehr, sehr internationale Stadt. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Experts hier in Frankfurt. Ein Flughafen, der Dreh- und Angelpunkt ist für ganz Europa, für viele Menschen aus Übersee. Wir haben sehr, sehr viele und große internationale Institutionen, Kreditinstitute hier in Frankfurt ansässig, die natürlich auch einen Großteil der Büro- und der Büromärkte hier prägen. Und natürlich haben wir auch eine tolle Fußballmannschaft, die international spielt, by the way, lieber Sven.
Tolle Fußballmannschaft haben wir auch. Über mehr reden wir heute besser nicht.
Wir hatten ja eben schon, oder Sven hatte ja schon die japanische Community aufgezählt. Im Vorabgespräch habt ihr mir ja auch verraten, dass es auch hier in Frankfurt eine asiatische Community gibt, oder Walid?
Tatsächlich, ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, Eschborn ist geprägt von asiatischen Unternehmen. Ja. Die haben sich über die Jahre hinweg dort in verschiedensten Konstellationen angesiedelt, von kleinen bis großen Büros. Davon haben natürlich auch die umliegenden Wohnungsmärkte profitiert. Ja, dadurch ist die Community insgesamt gewachsen, Schulen entsprechend darauf ausgelegt, also sprich die Internationalität ist da gegeben. Eschborn, muss man fairerweise auch dazu sagen, ist ein Standort, der auch deshalb präferiert wird, weil wir dort einen günstigen Steuerhebesatz haben. Ja, da haben sich auch einige Unternehmen in der Vergangenheit dort angesiedelt. Aber das Bild ist absolut geprägt von asiatischen Unternehmen dort, die wirklich einen großen Teil des Büromarktes auch ausmachen.
Das ist mir auch aufgefallen in der Vorbereitung des Termins, dass wir eigentlich eine Gemeinsamkeit haben, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so umschimmert. Wir haben relativ ähnliche Zahlen, wenn es darum geht, wo kommen die Unternehmen her. Düsseldorf und Frankfurt sind ähnlich international tatsächlich. Ich glaube, die Herkunftsländer sind leicht unterschiedlich, aber auch da natürlich der asiatische Einschlag relativ stark in beiden Städten. Aber wir haben 16% Anmietung gehabt im letzten Jahr aus dem Ausland in Düsseldorf, 22% in Frankfurt. Das ist ein ähnliches Niveau und stärkt mich auch in der Meinung, dass wir in beiden Fällen über sehr starke, international wichtige Standorte sprechen.
Gibt es denn noch andere Gemeinsamkeiten, die euch so spontan einfallen?
Wir haben zwei sehr sympathische Abteilungsleiter in beiden Städten.
Ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen weniger harmlos und ich muss jetzt schon auf meinen Zettel gucken, dass ich hier die Zahlen nicht vermische. Ich habe nämlich ein paar Kennzahlen mitgebracht und zwar 54 Euro versus 46 Euro Spitzenmiete, 30 Euro versus 20 Euro Durchschnittsmiete und vielleicht noch etwas eindeutiger 500.000 Quadratmeter versus 155 Quadratmeter Flächenumsatz. Allein diese drei Kennzahlen geben den Eindruck, lieber Sven, dass du dich etwas fürchten solltest vor diesem verbalen Schlagabtausch, oder?
Sehe ich ganz anders tatsächlich. Für mich ist immer wichtig, die Zahlen auch in Relation zu sehen. Insbesondere das Mietwachstum, was wir in Düsseldorf haben, ist bundesweit, glaube ich, fast einmalig. Im Vergleich zu Frankfurt auf jeden Fall ist es deutlich attraktiver. Wir haben die letzten Jahre extrem aufgeholt. Wir sind in den letzten 5 Jahren mit einem Mietwachstum von ungefähr 60% gesegnet, was die Spitzenmiete angeht. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Durchschnittsmiete. Auch wenn man sagen muss, da ist, glaube ich, Frankfurt, wenn ich die Zahl richtig vor Augen habe, leider Gottes ein bisschen weiter voraus, weil wir natürlich, du hast die Hochhäuser angesprochen, da durchaus in der Masse auch über andere Immobilien sprechen, die zu solchen Preisen vermietet werden. Aber ich sage jetzt mal, im absoluten Spitzensegment sind wir, glaube ich, den Frankfurtern auf den Fersen.
Malit, würdest du zustimmen?
Ich muss jetzt ja für Frankfurt einstehen, aber Sven hat natürlich recht. Wir sind natürlich geprägt durch die Hochhäuser und die Nachfrage, die sich gerade insbesondere im Bankenviertel über die letzten Monate und Jahre ergeben hat, wo die Eigentümer in der Lage waren, im Prinzip ihr Mietniveau deutlich nach oben zu ziehen. Du sagtest es gerade, Marina, wir haben jetzt 54 Euro als Spitzenmiete. Wir haben eine Durchschnittsmiete von knapp 30 Euro, Tendenz steigend tatsächlich. Ja. Es gibt durchaus Projekte in Frankfurt, die wahrscheinlich zukünftig auch die 60, vielleicht sogar 65 Euro Marke reißen werden. Deswegen gehen wir da auch weiterhin davon aus, dass wir da im Lead sein werden gegenüber Düsseldorf. Aber ich möchte dem Kollegen natürlich recht geben, dass er über die letzten Jahre ordentlich aufgeholt hat.
Ja, also ist ja ein Podcast, das sieht man mein Schmunzeln nicht. Aber als ich heute Morgen angekommen bin, habe ich auch ehrlicherweise ein bisschen neidisch nach oben geschaut. Das Thema Wolkenkratzer war zumindest jetzt bei so einem bewölkteren Oktobertag sehr deutlich zu sehen und das hätten wir gerne auch ein bisschen öfter tatsächlich. Also wir haben momentan eine Situation, wenn man hoch hinaus will in Düsseldorf, dann ist es eine Handvoll Immobilien, die überhaupt diese Option bietet. Mit verfügbaren Flächen sind es noch deutlich weniger und ich glaube, da könnten und würden wir gerne noch mehr von sehen, aber das macht ja auch den Charme einer Stadt aus, dass man vielleicht auch aus einzelnen Häusern aus dem 8. Geschoss noch weit schauen kann. Und nicht direkt gegen das nächste Hochhaus schaut. Insofern bin ich auch ganz froh um unsere etwas dörflichere Struktur.
Walid, du hast ja gerade schon von den Banken gesprochen. Lasst uns doch zu Anfang auch gerne über die Nutzerstrukturen sprechen. Also wer mietet denn hier eigentlich in Frankfurt? Sind es wirklich nur die Banken?
Also gerade in diesem Jahr haben die Banken natürlich maßgeblich zu dem Flächenumsatz von eben diesen 500.000 Quadratmetern beigetragen. Wir hatten den Großabschluss der Commerzbank mit knapp 73.000 Quadratmetern. Wir hatten den Abschluss der ING DiBa mit 35.000 Quadratmetern. Jetzt gerade jüngst Allianz Global Investors mit 17.000 Quadratmetern. Also die prägen natürlich als die führende Branche den Flächenumsatz in Frankfurt, gefolgt aber tatsächlich von den Beratungsgesellschaften. Wir haben den Mietvertragsabschluss der KPMG gesehen, von White & Case gesehen, die sich hochwertige Flächen hier am Standort im Bankenviertel und im Westend gesichert haben. Also das sind eigentlich tatsächlich die Branchen, die vor allem dieses Jahr, in diesem wirklich herausragenden Jahr für Frankfurt, für den meisten und den größten Flächenumsatz gesorgt haben.
Ja, da haben wir natürlich ein anderes Bild bei uns. Wir haben aus meiner Sicht zumindest einen deutlich ausgeglicheneren Markt. Wir hängen jetzt nicht so sehr an einer Branche, die den Markt stark dominiert. Wir haben natürlich historisch bedingt auch, aber vor allem auch wegen der geografischen Lage, die ich eben erwähnt hatte, die Beratungsbranche, die extrem stark ist, weil es halt aus Düsseldorf sehr leicht ist, Kunden zu bedienen im gesamten Rheinland- und Ruhrgebiet mit kurzen Wegen zu den Kunden. Und das ist seit Jahrzehnten so. Und deshalb haben wir ja auch als relativ starke Branche bei uns die Beratung immer wieder historisch gesehen, insbesondere die Anwaltskanzleien, großen Beratungshäuser haben alle große Dependancen in Düsseldorf und machen dementsprechend auch als die größte Branche unseren Flächenumsatz aus und kommen zumindest mal mit Unterstützung einer weiteren Branche, die auch sehr stark ist bei uns, nämlich Information und Kommunikation, allen vorangetrieben natürlich durch das Headquarter von Vodafone, durch die Niederlassung der Telekom, Telefonica und Co., ein Drittel des Flächenumsatzes aus. Ansonsten haben wir aber einen, würde ich behaupten, etwas homogeneren Markt, der etwas mehr durch verschiedenste Mieterstrukturen getrieben ist. Und auf der anderen Seite, insbesondere in den letzten Jahren, natürlich tendenziell eher ein starkes Segment von 2.000 bis 5.000 Quadratmetern, wenn es um größere Abschlüsse geht. Und diese Jahrhundertdeals, die jetzt eben teilweise aufgezählt wurden, die gab es zuletzt bei uns natürlich eher nicht. Aber auch das macht so ein bisschen den Charme der Stadt aus, finde ich. Man hängt nicht so sehr am Tropf der einen großen Interessenten, sondern es ist eher ausgeglichener.
Ich habe mich immer gefragt oder bin davon ausgegangen, dass Düsseldorf auch sehr kreativ geprägt ist. Ich meine, ihr habt ja den Medienhafen. Oder ja, gehen die doch eher alle nach Köln?
Der Name ist da schon lange nicht mehr Programm. Also der Medienhafen hat nicht nur die Medienbranche als Zuhause sozusagen, sondern es ist tatsächlich mittlerweile auch ein bunter Mix der diversen Branchen, die man sich vorstellen kann. Nichtsdestotrotz, die Architektur ist natürlich besonders und so auch, glaube ich, fast einmalig in der Republik, dass man eine Immobilie neben der anderen stehen hat von Architekturikonen wie Ingenhofen oder Gehry. Aber schlussendlich ist es so, dass wir natürlich historisch gesehen vor allem als Mode- und Kreativstandort auch bekannt sind in Deutschland und auch das immer noch eine Branche ist, die eine relevante Größe hat, aber die jetzt insgesamt, was den Büromarkt angeht, zumindest nicht herausragend groß ist oder größer ist als andere.
Jetzt haben wir viel über die Unterschiede gesprochen. Wenn ich mich richtig erinnere, als ich jetzt die aktuellen Büromarktzahlen gecheckt habe, habt ihr eine eher, ich würde schon sagen, fast negative Gemeinsamkeit, und zwar den Leerstand. Also beide Städte haben scheinbar einen sehr hohen Leerstand. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es die verfügbaren Flächen hier im CBD, wenn wir rausgucken, die topmodern, ESG-konform sind. Also wo gibt es diesen Leerstand und warum gibt es ihn?
Ich würde da gerne erstmal den Fußballvergleich aufmachen, weil Wald hat das Thema ja am Anfang thematisiert von seiner Seite aus. Die rote Laterne gehört nach Frankfurt aus meiner Sicht, denn der Leerstand in Frankfurt ist auf jeden Fall höher als in Düsseldorf in der Stadt. Nein, also Spaß beiseite. Es ist natürlich so, dass der Flight for Quality, glaube ich, uns bundesweit überall gleichermaßen getroffen hat in den letzten Jahren. Und den Trend sehe ich auch als eher nochmal gestiegen als irgendwie abnehmend momentan. Insofern können wir davon ausgehen, dass das, was noch da ist an guten Flächen, auch weiter abnehmen wird. Also insbesondere bei uns kann man sagen, beispielsweise im CBD ist es so, dass der Gesamtleerstand ungefähr doppelt so hoch ist wie der Flächenumsatz. So, das heißt, theoretisch könnte man jetzt sagen, wenn nichts Neues gebaut wird, ist der CBD in 2 Jahren voll. Ich glaube sogar, dass wir davon ausgehen müssen, dass es in gewissen Lagen dazu kommen wird, dass die topmodernen Objekte, die spannenden Objekte volllaufen werden in Düsseldorf, weil wir relativ viele Lagen haben, wo es nur noch vereinzelte gute Immobilien gibt und ein Großteil des Leerstandes nun mal aus guten Gründen leer steht. Denn wenn wir aus objektiven Gesichtspunkten uns die Häuser anschauen, dann werden wir drei alle davor stehen und werden sagen, so richtig zeitgemäß ist das nicht mehr. Und da fängt es jetzt schon bei der Architektur an, geht über zur Gebäudetechnik. Und wenn wir uns einmal im Kreis drehen und mit der Lage beschäftigen, werden wir auch wahrscheinlich relativ schnell zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, will ich hier wirklich arbeiten als Arbeitnehmer? Weil der Standort vielleicht auch so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und in der Infrastruktur seine Probleme hat. Das heißt, ein Großteil des Leerstandes in Düsseldorf, und das ist getrieben natürlich durch die spekulative Bautätigkeit der letzten Jahre ein Stück weit, ist halt einfach aufgestauter, sanierungsbedürftiger Bestand.
Ähnlich verhält es sich in Frankfurt. Ich glaube, überall in Deutschland haben wir tatsächlich dieselben Themen. Sven hat gerade das Wording Flight to Quality genutzt. Das trifft natürlich auch in Frankfurt zu. Die Unternehmen, die sich über die Jahre hinweg nach außerhalb orientiert haben, in Randlagen saßen, in peripheren Lagen saßen, die haben insbesondere nach Corona für sich festgestellt, dass es schwieriger geworden ist, eben ihre Mitarbeitenden ins Büro zu bekommen. Und deswegen hat man sich über die Jahre hinweg Gedanken gemacht, wie man im Prinzip das neue Büro aufsetzen möchte, das neue Setup aufsetzen möchte. Und da war eben ein ganz klarer Trend zu sagen, wir wollen eigentlich mehr Richtung Innenstadt oder wir wollen direkt in die Innenstadt, in das Bankenviertel. Also wir haben gerade jüngst gesehen, dass Unternehmen, die beispielsweise in Eschborn sitzen, in Häusern, die 12, 13, 14 Euro den Quadratmeter kosten, Mietverträge abschließen, die dann hier in der Stadt über 50 Euro kosten, tatsächlich. Ja. In dem Zusammenhang reduziert man natürlich ein bisschen Fläche, aber mietet deutlich, deutlich bessere, qualitativ hochwertige Büroflächen an. Und darunter haben natürlich so diese peripheren Lagen in Frankfurt über die letzten Jahre nach Corona gelitten. Wenngleich man sagen muss, das Bankenviertel, was einen extremen Trend oder Hype erlebt hat in Frankfurt und auch nach wie vor erlebt, wird irgendwann voll sein. Deswegen müssen sich Unternehmen auch irgendwann auch wieder Richtung außerhalb orientieren. Das muss nicht zwangsläufig die absolut periphere Lage sein. Aber das Bankenviertel hat nun mal wenig Leerstand. Wir haben jetzt kurzfristig knapp 14.000 Quadratmeter, die man beziehen könnte. Auch das wird irgendwann ausgereizt sein. Und dann werden die Unternehmen sich auch wieder langsam nach außen orientieren. Ob das dann, wie gesagt, die absoluten Randlagen sind, sei mal dahingestellt, weil eben genau dort das zutrifft, was Sven sagte. Wir haben dort Liegenschaften, die eben nicht mehr modern sind, die nicht mehr den Zahn der Zeit treffen und nicht mehr wirklich nachgefragt werden. Und da gibt es sicherlich einiges zu tun. Das werden Herausforderungen sein für den ein oder anderen Entwickler und Eigentümer. Wenngleich ich an der Stelle betonen möchte, wir sehen auch, dass Liegenschaften, die sich außerhalb befinden, da würde mich auch mal Svens Meinung interessieren, wenn man da einen guten Approach hat, einen guten Ansatz hat als Developer und Eigentümer, die Liegenschaft gut platziert und einen guten Ansatz hat, dann kriegt man diese Flächen auch gut vermietet. Ja, ist es wichtig, dass die Flächen modern sind, ja, dass sie in irgendeiner Art und Weise ein USP haben. Wir haben gerade jüngst in Neu-Isenburg südlich von Frankfurt gesehen, dort gibt es einen Bürocampus namens Le Bureau, der von Philipp Feldmann und dem Team von Silon gekauft wurde. Die haben das Gebäude innerhalb der letzten 6 Monate neu platziert und konnten in einer Lage, wo relativ wenig vermietet wurde, extrem gute Vermietungserfolge erzielen. Also auch Gruß an das Team von Silon an der Stelle. Wirklich einen guten Job gemacht. Was zeigt, dass man einfach sich um die Liegenschaften kümmern muss und dass es Trends zwar gibt, aber dass man mit dem richtigen Produkt und dem richtigen Ansatz durchaus auch diese Randlagen ordentlich beleben kann.
Kann ich mich gerne anschließen. Also ich sehe es genauso wie du. Am Ende des Tages kommt es darauf an, macht man als Asset Manager, Eigentümer, Entwickler einen guten Job, und das wird in der Regel sehr stark honoriert, auch in herausfordernden Teilmärkten, wo man vielleicht auf den ersten Blick meinen mag, die Nachfragesituation ist da vielleicht insgesamt gar nicht so hoch, wie es jetzt im, sag mal, Plain Vanilla Bereich CBD passiert. Haben ein relativ konkretes Beispiel auch aus Düsseldorf, was ich mitbringen kann. Objekt wirklich wortwörtlich an der Stadtgrenze von Düsseldorf. Vis-à-vis fängt die Bemarkung der Nachbarstadt an auf der anderen Straßenseite. Und klassische Verwaltungsimmobilie wurde gekauft von Indigo Invest vor einem knappen Jahr. Und Indigo hat innerhalb von einem Jahr jetzt 50% der Flächen vermietet von einer 17.000 Quadratmeter Liegenschaft in einem Teilmarkt, wo insgesamt gerade mal 15.000 Quadratmeter vermietet wurden bis dato in diesem Jahr. Also auch da muss man sagen, wenn man sich die Mühe macht und vernünftig drüber nachdenkt, was will ein Interessent denn, dann erzielt man nicht nur Vermietungserfolge, sondern in dem Fall auch tatsächlich Vermietungserfolge zu einer Miete, die für den Teilmarkt vielleicht leicht überhalb des Niveaus der Nachbarliegenschaften liegt, aber wo der Interessent aus guten Gründen sagt, hier sehe ich einen Mehrwert für meine Mitarbeitenden, mein Unternehmen, und deshalb bin ich bereit, dieses Geld zu investieren. Und ich glaube, auch das sollte so ein bisschen ein Aha-Erlebnis sein, vielleicht für den einen oder anderen, sich ruhig frühzeitig und aktiv mit seinem Wohnen zu beschäftigen, denn die Probleme und die Themen, die kommen auf jeden gleichermaßen zu, und wenn man sich da einfach ergebnisoffen und frühzeitig mit auseinandersetzt, glaube ich, kann man in jeder Lage auch bestehen. Man muss es nur wollen und sollte nicht erst damit anfangen, wenn das Haus schon leer steht und vielleicht nach 1-2 Jahren im Bestand nicht vermietet werden konnte.
Ja, das Jahr neigt sich zu Ende, genauso wie unser Podcast. Und zum Schluss würde ich gerne von euch wissen, wie schaut ihr auf die nächsten Monate oder Jahre? Valid, hast du Angst, dass Düsseldorf irgendwann Frankfurt überholt oder eher nicht?
Im Fußball vor allen Dingen.
wenn man sich den Markt aktuell anschaut, und wir gehen mal davon aus, dass wenn die Gesuche, die sich auch gerade im Markt befinden, wenn die alle zum Abschluss kommen, dürften wir in Frankfurt tatsächlich auch die 600.000 Quadratmeter Marke reißen, was natürlich phänomenal wäre. Und gleichzeitig sehen wir aber auch gerade, dass sich eine ordentliche Pipeline fürs nächste Jahr auftut. Also sprich, wir sind sehr positiv, was die Zukunft angeht. Wir merken natürlich auch gerade, dass sich viele Unternehmen, die, ich sag mal, in den ersten 2-3 Jahren nach Corona das Thema Büroflächen so ein Stück weit für sich vorweggeschoben haben, sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, ja, Entscheidungen treffen, sich darüber Gedanken machen, wie wollen wir jetzt tatsächlich final nach dieser doch ungewöhnlichen Zeit das Büro nutzen und wie wollen wir im Büro sitzen. Und dadurch haben sich eben verschiedene, ich sag mal, Anforderungen und Gesuche angestaut, die jetzt nach und nach abgearbeitet werden. Und da sehen wir tatsächlich eine relativ schönen und ordentlichen Pipeline fürs nächste Jahr entgegen.
Und wenn wir uns die Regionen angucken, du hast ja eben angesprochen, okay, das Bankenviertel ist irgendwann voll. Was glaubst du, welcher Stadtteil oder welcher Bereich ist irgendwie noch so ein kleiner Hidden Champion?
Ich glaube, wenn das Bankenviertel voll ist, werden sich die Interessen natürlich auf jeden Fall Richtung Western verschieben, weil das Western natürlich naheliegend ist, ja, sehr eng an das Bankenviertel angebunden ist. Gleichzeitig spielt natürlich auch das Thema Anbindung eine große Rolle. Wir haben mit dem Europaviertel, der Messelage, natürlich extrem gut angebundene Lagen, die auch wirklich sehr hochwertigen Bestand innehalten, wo ich glaube, dass die Unternehmen sich auch zukünftig hinentwickeln werden. Ja? Du hast das Wort Hidden Champions genutzt. Ich glaube da auch dran, dass genau diese Lagen das Potenzial haben. Aber auch da wird es irgendwann dazu kommen, dass gewisse Flächen voll sein werden und dann werden Lagen wie die City West wieder aufblühen. Ja, Niederrath mit der guten Anbindung Richtung Flughafen, aber auch an das Autobahnnetz. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass Gateway Gardens, also als Standort am Flughafen, eine extrem gute Nachfrage erlebt hat, nachdem es nach Corona kurzweilig sehr dünn war, was die Nachfrage dort angeht. Ich glaube, das wird sich genau in die Richtung entwickeln. Also sobald das Bankenviertel voll ist, wird sich so langsam in die dann nächstgelegeneren Lagen entwickeln. Und Eschborn bleibt natürlich auch deshalb ein Hidden Champion, muss man dazu sagen, weil man dort immer diesen Steuervorteil haben wird.
Also erstmal muss ich sagen, das positive Bild für die Zukunft würde ich für Düsseldorf nahtlos so unterschreiben. Auch wenn ich glaube, dass wir leicht hinter dem Flächenumsatz landen werden, das Wallet für Frankfurt gerade sieht. Wir sind ja jetzt in den letzten Jahren auf den Durchschnitt gefallen von ca. 250.000 Quadratmetern pro Jahr. Ich gehe davon aus, dass wir da in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch einige größere Abschlüsse sehen werden in Düsseldorf, weil es auch bei uns viele spannende Gesuche gibt, die sich am Markt orientieren und wo sicherlich der eine oder andere auch am Ende des Tages zu dem Entschluss kommen wird, dass der Umzug in die potenziell bessere Immobilie wahrscheinlich auch die sinnhaftere Entscheidung ist. Und daraus wird es sicherlich auch einen gewissen Nachahmungseffekt geben in der einen oder anderen Branche. Grundsätzlich habe ich aber vor allen Dingen sehr positive Aussichten, weil wir in den letzten Jahren einen starken Sogeffekt gesehen haben. Ich hatte eben von der Region Rhein-Ruhr gesprochen, 10 Millionen Menschen. Da hängen halt auch entsprechende Arbeitgeber dahinter, die momentan teilweise noch in den Satellitstädten um Düsseldorf herum sitzen, teilweise im Ruhrgebiet, teilweise in anderen Städten des Rheinlandes. Und wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass Unternehmen aus dem MDAX oder auch andere namhafte Unternehmen sich entschieden haben, sie möchten auch für ihre Brand des Unternehmens als Arbeitgeber nochmal etwas tun und das teilweise damit einherging, auch zu sagen, ich verlagere meinen Standort bewusst nach Düsseldorf, zum Beispiel in den letzten Jahren passiert, unter anderem von TKE oder von Klöckner, die aus dem Ruhrgebiet bei nach Düsseldorf gezogen sind. Und ich glaube, dass wir solche Effekte durchaus noch mehr sehen werden bei uns in der Region, weil es halt einfach kurze Wege sind, über die wir sprechen, auch was den Weg in andere Städte angeht, sowohl mit dem ÖPNV als auch mit dem PKW. Und auch innerhalb der Stadt, um den Ball aufzunehmen, deiner Frage an Wallet von vorhin, wenn der CBD vollläuft beispielsweise oder andere Lagen volllaufen, wohin verteilt es sich dann? Dann ist, glaube ich, bei uns weniger die Frage, welcher Stadtteil ist, sondern welche Art von Produkt. Denn bei uns unterscheiden sich die Fahrtwege teilweise von spannenden urbanen Lagen um 15 Minuten. Und da muss ich ganz klar sagen, hat sich der Fokus in den letzten Jahren weniger auf die Lage gestürzt, sondern bei vergleichbaren Lagen ist relativ schnell das Produkt das wesentlich entscheidendere Entscheidungskriterium gewesen. Und ich glaube, dass dieser Effekt sich nochmal deutlich verstärken wird und das sicherlich auch dazu beitragen wird, dass Lagen und Projektentwicklungen, die vielleicht aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen schwierig erscheinen mögen, sehr, sehr spannend werden in den nächsten Monaten und massiv partizipieren werden von der Akzeptanz auch von Nutzerseite für Qualität einen adäquaten Preis zu zahlen.
Dann vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Danke für deine Zeit.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel. Ein Podcast von BNP Paribas Real Estate.